Körperlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Matthias Sambale, Runde 2, schön, dass du da bist.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Wir machen heute ein bisschen so eine Reise, um es mal mit deinen Worten zu sagen, quer durch den Gemüsegarten von Verbindungsdeutschland.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Kurze Info, du bist bei der Kölner Burschenschaft Alemannia Zweitbahnträger, Erstbahnträger bist du bei der Saarbrückener Burschenschaft Germania und du bist auch noch in der Schülerverbindung.
Genau, der PV Fiducia Germania in Saarbrücken.
Sehr schön. Du bist ja der erste ADB-Sprecher gewesen, den es nach der Verbandsgründung gab.
Das ist richtig. 2016 zur Verbandsgründung haben meine Germanen den Vorsitz übernommen und ich durfte dann der Sprecher des neu gegründeten Verbandes sein.
Wie war das denn so, bei der Stunde Null mit dabei zu sein?
War ein sehr erhabener Moment. Es war der 3. Oktober 2016, als wir dann den Verband nach Gründung feierlich übernommen haben als erste Vorsitzende, damals in Jena. Und ja, die Kulmination eigentlich von mehreren Jahren Vorbereitung. Und aus der Perspektive meiner Saarbrücker Germanen seit 2002 ab der Verbandslosigkeit eigentlich endlich ein Nachhausekommen in den Verband. Wir waren da seit 1951 im Saarkampf gegründet und quasi direkt als Exilbund, offiziell in Mainz, aber im Untergrund gearbeitet und waren dann sofort Mitglied der DB und sind das auch bis 2002 geblieben. Dann wegen Verfahrensunstimmigkeiten sind wir 2002 ausgetreten und haben uns dann, das war vor meiner aktiven Zeit, auch schon verbandslos, heimatlos gefühlt und wollten unsere Fühler ausstrecken. Haben uns mal die NDB angeschaut. Da haben wir mit Integrität, Freiheit, Gemeinsinn und alkoholfreiem Bier, das hat uns nicht überzeugt. Und sind dann, haben uns den DB-Burschentag angeschaut. Ich glaube, ab seit 2009 waren wir 2 Jahre durchgängig dort, auch bei Veranstaltungen. Aber nicht nur, dann später bei der Stuttgarter Initiative, was ja das liberalere Lager war, sondern wir haben uns auch andere Lager angeschaut. Einfach mal, um auszuloten, wie es denn um den Verband aussieht. Und dann war 2012 die große Spaltung. Mhm. Die Spaltung hat man auch vorher schon gemerkt.
Mhm. Ja, da hat man ja schon mit einigen Gästen drüber geredet. Coming Out war ja auch mit dabei. Hier in der Sendung hat ja auch darüber schon gesprochen. Ich habe ja den 2010er Burschentag ja noch mitbekommen, da hatte ich auch schon mehrfach in den anderen Sendungen ja gesagt, dass es echt spürbar war. Da gab es 2 Lager. Da war es einmal so die Janka-tragenden, glatzköpfigen mit dicken, großen Bart, ne, und Lederhose. Und auf der anderen Seite die Jungs, die man eigentlich dann zum Beispiel in einem Consulting-Unternehmen halt verorten könnte. Ne, gut geschnittener Anzug, ein anderer Auftritt, ein anderer Habitus, der auch halt vorhanden war. Hat sich ja auch dann gezeigt, dass das dann ja auch da die Bruchlinie später war.
Ja, man hat auch als Gast gemerkt, dass da durchaus verschiedene Lager da sind. Mhm. Und dass es wenig erodierende Mitte gab, vielleicht. Und das kulminierte dann 2012 in der große Spaltung. Mhm. Und dann ist das, was früher Deutschlandgespräche, Stuttgart Initiative war, deutlich größer geworden.
IZB auch, ne?
Genau, IBZ, Initiative Burschenschaftliche Zukunft, war viel näheren Austausch und das gipfelte dann 2016 mit der Gründung der ADB. Mhm. Wir haben versucht, eine Klammer um die Mitte zu ziehen. Mhm.
Wie war das denn damals mit der Ausrichtung? Weil das ist ja unser Thema, ist ja heute, wir reden ja so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten, weil wir gleich auch ein bisschen darüber sprechen, so was läuft bei anderen Verbänden oder Verbindungsarten gut, was nicht. Und um da ein bisschen die Brücke zu schlagen, wie seid ihr damals vorgegangen in der Gründungszeit? Also du hattest ja gesagt, also im Vorgespräch, dass da ja auch gewisse Faktoren auch interessant waren, die auch berücksichtigt worden sind, die zum Beispiel bei den Bünden, die vorher halt in der DB waren, zum Beispiel nicht so stark vertreten waren als Schwerpunkte. Wie habt ihr euch da orientiert? Wie habt ihr das zusammengefunden?
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie sollte denn ein Verband aussehen, wenn wir uns den jetzt neu backen wollen? Mhm. Und ein großer Kritikpunkt an der DB war damals, dass große Bünde, wenn es um Finanzthemen geht, die gleiche Anzahl von Stimmen haben wie kleinere Bünde. Mhm. Und das haben wir dann.
Das war ein ganz großes Thema.
Exakt. Da haben wir neu gemacht. Wir haben auch gleichzeitig geregelt, dass bei einem fakultativ schlagenden Bund, wenn keine Partien geschlagen werden, dann eine Prüfung stattfindet durch einen Fechtbeauftragten. Das war uns wichtig, dass die Klammer, die das Fechten bildet, auch wenn wir dann den Verband fakultativ schlagend gegründet haben, ich sage das jetzt mal ohne Wertung, dass diese Klammer dennoch hält. Also dass es keine gibt, die da irgendwie, bei denen dass das Baugzeug seit 68 im Keller verstaubt, sondern dass wir da, dass wir diese Klammer, dieses eine vertrauensbildende Maßnahme als Pflicht, ja, dass wir die dabei haben. Und ja, haben dann den Verband gegründet.
Ein häufiges Problem bei Verbindungen ist unter anderem so ein Amtswechsel. Der Senior vor 2 Jahren hat den Laden noch allein zusammengehalten und jetzt hat niemand mehr eine Ahnung, welche Dokumente aktuell und ob sie digital oder in irgendeinem Chargenordner abgeheftet sind. Der nächste Senior verbringt seine Amtszeit damit, alte Chargierte nach Dateien zu jagen. Irgendwann sinkt die Lust an den Aufgaben oder sogar an der Aktivität selbst. An diesen und vielen weiteren Problemen setzt Gaudiam an. Das Team dahinter besteht selbst aus Core-Studenten und macht seit über 9 Jahren genau das: Verbindungen strukturell entlasten. Ein System, in dem alles an einem Ort liegt und Amtswechsel nicht mehr der Anfang vom Chaos sind. Damit bleibt mehr Zeit zum Hängenlassen, Trinken und für gemeinsame Erinnerungen. Und zum Studieren natürlich. Die Infrastruktur unter dem Namen Gaudiam, Habemus und Chorhaus 2.0 nutzen bereits über 150 Bünde und deren über 30.000 Mitglieder nicht ohne Grund. Gebt euch einen Ruck, schaut mal auf gaudiam.de und in den Shownotes vorbei und zieht's euch rein.
Du hast ja auch erzählt, dass es ja auch einen christlichen Aspekt gab, der mit eingearbeitet worden ist, zum Beispiel.
Ja, das ist richtig. Der zieht sich so ein bisschen auch durch die Satzung, dass man so auch eine Besinnung auch auf das Christentum als gemeinschaftsstiftendes Element auch dabei ist.
Ich meine, da ist euch ja damals auch aufgefallen, was läuft gut bei anderen Verbänden, was läuft nicht gut. Lass uns einfach mal so ein bisschen darüber sprechen. Was schätzen wir denn zum Beispiel so auch an den anderen Verbindungsarten? Wir beide sind ja Bundesbrüder, wir sind beides Burschenschafter, wir sind beides in der ADB verortet. Unser Gespräch soll sich jetzt nicht dagegen richten, dass wir irgendwie schlecht reden, sondern wir versuchen mal wirklich das Positive rauszuarbeiten. Lass uns doch direkt mal mit den Kösern anfangen. Was ist so ein Punkt, wo du sagst, boy, das ist ein Punkt, was richtig geil läuft, wo andere Korporierte oder auch wir oder auch der eigene Bund oder wer auch immer sich eigentlich auch stark was von abschneiden kann?
Lass mich vielleicht noch kurz was vorschicken, bevor wir wirklich ins Eingemachte gehen und schmutzige Wäsche waschen. Ne? Also du hast ja schon klargestellt, dass wir beide Mitglieder der Alemannia sind und beide damit auch in der ADB. Das ist zum einen, ist glaube, da sind wir schon ein bisschen biased. Und auf der anderen Seite finde ich, die Verbindungslandschaft an sich ist schon wirklich stark fragmentiert und teilweise auch polarisiert.
Und spektralisiert, würde ich auch sagen. Ne?
Sehe ich auch.
Gerade bei uns Buchsen.
Absolut.
Gibt nichts, was mehr Spektren hat als wir.
Ja, die Buchse ist das Buchsenwolf. Und diese ganze Landschaft Verbindungsstudententum ist einfach multikomplex. Es ist also verschiedenen Ebenen unterschiedlich. Mhm. Nicht nur die Verbände sind irgendwie unterschiedlich und die Verbindungsformen, es gibt ja auch verbandsfreie Kooperationen.
Übrigens, wir hatten ja im Vorfeld über die Statistiken gesprochen, die führen wir ja. Ist ungefähr auch jetzt von den 160 Folgen sind über 24% der Leute sind verbandsfrei. Also das ist kein unerheblicher Faktor. Also die Verbandsfreien sind eigentlich mannstark genauso groß wie wahrscheinlich schätzungsweise der CV.
Auch echt, also eine echt hohe Zahl. Und um weiter, es gibt unterschiedliche Kartelle, es gibt unterschiedliche innerhalb eines Verbandes oder auch innerhalb eines Kartells Verbindungen, die schon anders sind. Es gibt teilweise innerhalb der Verbindung
die Leibfamilienpolitik,
die anders sind. Ja, es gibt aktiven Generationen, da sind schon verschiedene Charaktere dabei. Und will damit sagen, die Schubladen, die wir da gleich aufmachen, die sind irgendwie immer falsch. Aber manchmal sind sie hilfreich, aber noch viel öfter sind sie eigentlich ziemlich witzig.
Wenn man definitiv.
Und ich sehe es meistens so, wenn ich eine Schublade aufmache und sie ist hilfreich, dann ist das gut. Und wenn ich irgendwie merke, dass die Auflösung in dieser Schublade nicht ganz stimmig ist, dann muss ich halt die Auflösung in der Schublade verbessern. Aber ansonsten ist kann eine Schublade witzig sein. Ja.
Absolut. Dann lass mal anfangen. Also ich habe ja die Core-Studenten ja jetzt schon mal aufs Tablett gebracht. Was sagst du bei den Kösern? Das ist eine Sache, die echt gut läuft.
Was die Kösener echt gut machen, ist als Außenstehender der Zusammenhalt.
Der Chorgeist halt, ne?
Der Chorgeist im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, als Außenstehender ist das, was einem auffällt, auch innerhalb des Verbandes. Ich glaube, als Außenstehender kann man sagen, dass das eine kohärente Truppe ist.
Mhm. Also was mir auch an denen sehr gut gefällt, ist, was ich so beobachtet habe, ist, sind halt auch streng untereinander. Also zumindest was die Konvente halt betrifft. Das ist auch was ich auch bei den Workshops zum Beispiel dann auch beobachte oder auch was halt auch erzählt wird, ist halt, dass auf den Konventen halt wirklich die sind hart und streng zueinander, aber es führt halt dazu, dass die Truppe funktioniert und halt auch die Leute aussortiert werden, die nicht dazu passen. Also es ist halt auch so, ich finde gerade bei Chorstudenten ist es so, bei Typen, die da nicht reinpassen, die halten sich auch nicht lange da drin. Also es ist ja auch so, dann mit dem pflichtschlagenden Prinzip, hast du keine Drückeberger mit dabei oder sagen wir mal so Leute, die halt mitfahren, aber nichts leisten wollen, die werden einfach von dem Konzept her nicht mitgenommen. Und es ist eine sehr starke Identität, finde ich, die bei denen halt auch da ist. Vor allem halt auch, wenn man Kösener und Weinheimer betrachtet, ist es halt gerade so, dass die Kösener dann sich immer versuchen, so ein bisschen zu exponieren, dass sie halt nochmal die stärkere Core-Identität halt haben als Kösener. Und da ist der Weinheimer, finde ich, wesentlich entspannter. Der ist da gut drauf.
Ja, viel, viel mehr mit Technikstudium.
Ja, aber ich, ist ja so. Ich muss auch sagen, die Kösener sind auch sehr gut gekleidet. Also ich muss sagen, da ist der Kleidungsstil so in der großen Masse am besten ausgeprägt. Also ich habe mir auch damals selber in meiner aktiven Zeit vieles abgucken können. Also so kleine Details, also so fälschungssichere Signale, wie Hanno Sauer das ja beschreibt. Die ist bei denen sehr stark ausgeprägt gewesen. Wobei ich muss sagen, wir haben so ab 2018, 19 auch erstmal so eine Phase gehabt, wo man das Gefühl hatte, so ey, das geht so ein bisschen nach amerikanische Fred. Plötzlich wurde die Cappy nach hinten gedreht, ne, der Hoodie war da aus dem Schrank rausgeholt und dann die Lettern drauf gedruckt. Und dann ist das wieder verschwunden. Aber früher war es halt so, zum Beispiel zu unserer Zeit war der Chorstudent ja auch jemand, der hatte John Lobbs Schuhe halt an, hatte gerade nicht die Timbys an. Die waren die ersten, die rote Hose anhatten, aber nicht mehr getragen haben, als der Rest sie anhatte. Die Hemden maßgeschneidert relativ, also als es noch nicht, also wenn manche Bünde auch bei vielen Burschenschaften war es ja so, da gab es ja dann immer die Schneider, die günstig dann in Indien produziert haben lassen, ne? Wo man sich dann auch schön einkleiden konnte, aber es war so ein kohärenter Stil und das hat mir auch immer sehr gefallen und hat natürlich dieser Habitus, der ganz, ganz stark ausgeprägt ist bei den Kösern. Und die Häuser sind natürlich auch dicker, ne? Also auch vor allem das Chorhaus mit dem Türmchen, das ist ja auch so ein architektonischer Punkt.
Ja, ich meine, die ältesten extra gebauten Verbindungshäuser sind alle in Tübingen, alle von Chors.
Corinania, glaube ich, 1886, direkt als Verbindungshaus gebaut.
Mhm. Nicht nur früher die roten Hosen, sondern auch noch früher die Häuser gekauft und gebaut.
Ja, absolut, ich meine, ist ja auch stilprägend irgendwo auch gewesen. Ne? Das war ja auch dann letztendlich der Punkt. Was ich aber spannend finde, ist ja mit den Verbindungshäusern, dass sich ja durch das hatten wir in der Folge mit Bernhard Grün über die Kameradschaften, dass ja gerade diese ersten Verbindungshäuser im übertragenen Sinne reine Vereinshäuser waren oder Verbindungshäuser waren, wo es keinen Wohnraum halt gab, sondern wo wurden die Kneipen gefeiert, aber die Leute haben nicht ADH gewohnt, sondern dass das ja auch so ein, ja, könnte man was sagen, kritiklos übernommenes Erbe aus dem Dritten Reich halt ist, weil die Kameradschaften die Leute ja dann auch auf dem Haus unterquartiert haben und das nach dem Krieg halt als Standardprozedere fortgeführt worden ist und vor dem Krieg, beziehungsweise vor den 30er Jahren die Leute ja nicht ADH gewohnt haben. Und das siehst du ja auch so an der Architektur von den alten Häusern vor allem halt auch, ne? Also dass das überhaupt gar nicht der Teil davon ist.
Ja, absolut. Und da können wir den Chorstudenten sehr dankbar sein, dass sie damals diesen Trend des Häuserhabens und nochmal größer, da es uns im Moment auch den Hintern rettet. Wenn mal eine Generation wegfällt, hat man immer noch ein abbezahltes Haus in bester Lage. Mhm. Und kann das wieder voll machen mit jungen Studenten und eben ist ein großer Faktor, um den aktiven Betrieb aufrechtzuerhalten.
Absolut. Wobei ich das echt immer überrascht, was für krasse Immobilien geschossen worden sind, vor allem nach dem Krieg. Ne? Also wenn man sich anguckt, was halt für heutigen Standards Multimillionen Villen sind, die damals gekauft worden sind. Glaubst du wirklich, dass die alle so günstige Schnäppchen waren nach dem Krieg, dass die geschossen worden sind, alle renovierungsbedürftig? oder auch schon so ein bisschen Statusdenken mit dabei war und man sich gesagt hat, komm, dann sammeln wir noch mehr Geld ein, damit wir die Immobilie kriegen.
Jetzt bin ich kein Architekturhistoriker, aber ich kann mir vorstellen, dass da alles drin war. Von wir haben gerade einfach wirklich zu viel und brauchen, das Chor um die Ecke hat gerade das dickste Haus gekauft, wir möchten jetzt noch mal einen drauflegen, bis hin zu, es war die Zeit, war einfach günstig und man hat in bester Lage als gerade andere Häuser modern waren, gerade nach dem Krieg, als irgendwie so Jugendstilvillen, wo man teilweise auch Putz abgeschlagen hat. In Wiesbaden wollte man ja ein ganzes Viertel abreißen und auch schöne neue moderne Hochhäuser hinzubauen, dass man dann gesagt hat, dann nehmen wir die jetzt. Und es hat sich dann als hervorragende Wette herausgestellt.
Ja, absolut. Ja, es ist crazy. Aber ich meine gerade auch bei den, um wieder auf die Chorstudenten zurückzukommen, du hast halt auch eine extrem große industrielle Dichte halt auch dabei gehabt. Ne? Also Henkel, Pönsken, das sind ja halt auch alles, auch Kösner unter anderem ja auch gewesen. Das ist halt auch viel cooler halt auch mit dabei gewesen, ne? Dass du halt auch gerade diese Immobilien halt kaufen konntest.
Ja, das gehört dazu. Ein paar finanzstarke alte Herren.
Ja. Ne, und mit den Weinheimern? Du hast ja eben schon die Anspielung auf die Technik gemacht, beziehungsweise das technische Studium.
Es ist natürlich auch eine Schublade, aber historisch bedingt stimmt es ja durchaus, dass die in den alten traditionellen Hochschulorten, diesen mit den klassischen Fakultäten, dass sich dann neue Kooperationsformen an den neuen, ich sag mal, technischen Hochschulen, technischen Universitäten, wahrscheinlich damals anders genannt, gründeten. Und man dann eben diese nicht in den eigenen in den eigenen Verbänden haben wollte und sich das dann erstmal ausgegründet hat. War bei Burschenschaften so, war bei den Kurs auch so.
Mhm. Ja, ich meine gut, auch gerade bei uns Burschenschaften, historisch betrachtet, diese starke Differenzierung zwischen Universitätsburschenschaft und halt der Hochschulburschenschaft. Also, dass da auch wirklich ein Graben dazwischen war. Es ist interessant, weil ich einige Entnazifizierungsakten jetzt gesehen hatte, weil die ja im NRW sind ja vom Landesarchiv einsehbar. Und da ist halt auch die Frage, sind sie Mitglied einer Universitätsburschenschaft gewesen drin, wo halt auch diese Differenzierung da war. Und mein Urgroßvater, der in Köln ja bei der TV Bauhütte Köln aktiv war, da stand halt drin, nein. Aber dann, wenn man umgeblättert hatte, wo dann die Organisationszugehörigkeit war, war dann halt unter anderem halt aufgeführt hier TV Bauhütte, Sprecher der Aktivitas 1930 bis 1932. Also, ne, also auch dieses Selbstverständnis, dass man halt, also ne, dass es da zwei Klassen halt von Studentenverbindungen halt damals gab. Heute spielt das ja, finde ich, gar keine Rolle mehr. Also, ne?
Vielleicht indirekt, ne, durch gewachsene Strukturen, irgendwie Formen, die anders sind. Aber wieder ein schönes Beispiel, von was wir Buchsen uns immer direkt spalten lassen. Ne? Arministisch, germanistisch, Hochschulart. Mhm. Wir finden immer irgendwas, um uns zu zerstreiten.
Ja, absolut. Definitiv. Also sagen wir mal, da ist ja auch der Punkt politisch sein, so ein Punkt. Ne? Und in dem Gespräch mit Siegler, als wir über die Geschichte der Corps ja gesprochen haben, ist es ja auch gerade so, dass die Corps sich als Kinder des deutschen Idealismus betrachten. Das ist auch so ein Punkt, den ich halt ziemlich cool finde bei denen. Dass dann halt auch ein zeitloser allgemeiner Anspruch halt da ist. Und das Politische ist halt auch immer so ein Kampf mit dem Zeitgeist automatisch. Denke mal, das ist halt auch so von der Natur der Sache halt her. Und die Chorstudenten haben das halt nicht. Die haben halt andere Ideale. Die sagen halt so, das Chor an sich ist unpolitisch, aber der einzelne Chorstudent hat ja natürlich seine politische Prägung, die halt drin ist und sein Selbstverständnis als mündiger Bürger der Gesellschaft.
Ich finde das, obwohl ich Burschenschafter bin, keine uncharmante Idee. Die Politik ein bisschen ins Privatleben zu bringen. Bei uns ist als Burschenschafter ist es der Nukleus. Mhm. Und das birgt auch die eine oder andere Gefahr, da nicht nur irgendwie Grundsätzliches dann eben wichtig ist, sondern dass sich das dann auch in die Tagespolitik verfranselt. Und da findet jeder mit jedem etwas, wo er nicht konform geht. Mhm. Und das bietet immer irgendwelche Diskussionsgrundlage. Und dann den Bund von Anfang an unpolitisch zu machen, das haben die Corps geschickt gelöst.
Definitiv. Das ist ja auch so ein Puzzle, dieser Weg der Selbstveredelung, der irgendwo auch da mit ein bisschen drin ist, mit diesem idealistischen, also beziehungsweise deutschen Idealismus, der da mit drin ist. Was ich cool finde bei den Weinheimern, ne, also wo ich mir auch denke, da wo sich auch andere Verbände das vielleicht auch abgucken können oder wollen oder sonst viel, also ich will mich da nicht weit aus dem Fenster lehnen, ist aber die strenge Disziplin, die intern haben, vor allem im Verband. Und ich finde halt auch die Weinheimer sind da sehr deckungsgleich, was halt zum Beispiel die Politik des Verbandes halt betrifft. Also es ist so, die Ausschläge sind nicht so groß, wie man das bei anderen Verbänden hat. Ich finde, eine ähnliche Ausprägung ist halt beim CC. Da finde ich das auch. Die Jungs habe ich ja auch durch den Podcast und durch die CC-Akademie, wo ich ja auch mit unterrichten darf, gute Eindrücke gewinnen können. Und ich muss sagen, es ist wirklich super diszipliniert. Und die Bünde sind sich auch alle sehr ähnlich irgendwo. Also und das ist bei den Weinheimern mir aufgefallen. Und bei den Kösenern ist dann eine viel, viel größere ein größeres Spektrum. Also du hast dann halt sehr, sehr, sehr alte Verbindungen, ultra renommiert, heftigstes Netzwerk, schöne Immobilien mit dabei. Und dann hast du aber auch zum Beispiel Küsnerverbindungen, die halt eher ein bisschen jünger sind oder beziehungsweise einen anderen Anspruch haben, wenn du weißt, was ich meine, die halt anders ticken. Die Extreme sind da viel größer, finde ich, so die da auseinandergehen. Die sind zwar alle unter diesem Verband vereint, aber bei den Weinheimern ist das alles, sind die eher näher, mehr beieinander halt, näher, finde ich. Also ähnlicher auch in der Art her und auch durchgängig.
Ist eine Beobachtung, die ich teile. Ja. Und vielleicht ein super Sprung weiter zum CC, bei dem ich das auch beobachte, als Externer, dass ich die Schublade an sich ist nicht wahnsinnig breit. Die sind schon eher vergleichbar, eher ähnlicher Schlag Mensch. Natürlich gibt es da immer Unterschiede. Aber wenn man hört CC, dann weiß man, was man bekommt. Mhm. Da sind die keine krassen Unterschiede. Wenn ich sage Burschenschaft, das kann alles sein. Ne? Also vom Partybund mit lustigen roten Partybechern bis hin zur Wehrsportgruppe kann das irgendwie alles dabei sein. Und noch tausend andere Möglichkeiten, wie das verfranzeln kann.
Und der Streit darunter, was ist denn wirklich hier Burschenschaft da? Ne?
Ja, exakt.
Das Vereine unter uns, letztendlich der Hass.
Im Hass vereint. Nee, cool.
Ja, aber es ist auch eine, also das, was ich beim CC beobachtet habe. Also ich muss sagen, die Jungs sind halt wirklich diszipliniert, was halt der Verband halt betrifft, auch in der im Außenauftritt, bei deren Verbandstagungen, dass das halt wirklich sehr stark diszipliniert ist und die Jungs wissen, was sie machen. Und was ich halt spannend finde, ist, man kann dann aber immer noch unterscheiden zwischen Lanzern und den Turnern. Also die sind dann, die Turner haben ihre eigene Identität, die Lanzer haben ihre eigene Identität, aber sie verstehen sich als ein CC.
Ja, das stimmt. Ein Punkt, den ich auch beim CC, also ich glaube, das Pflichtschlagende mit den zwei Partien, die mindestens zwei Partien, ist eine echt auch sehr wichtige Klammer, die sich aus Außenstehender, finde ich, für den CC auch total lohnt, das zu machen. Das ist absolut richtig. Und ich muss auch sagen, der Pfingstkongress, das ist ein großes Volksfest, ein Familienfest, oder im Zweifel halt die Ehefrau sagt, Hans-Dieter, warum fahren wir dieses Jahr Pfingsten nicht nach Coburg? Was ist da los? Mhm. Und das war auch so ein bisschen in der ADB-Gründungszeit die Idee, den Burschentag auch eben einen familiären Aspekt mitzugeben, nach klarem Vorbild des CC.
Da sind die aber auch wirklich ganz großes Tennis. Also ich war selber nicht beim Pfingstkongress bis jetzt dabei, weil ich halt kein CCer bin, aber mehrfach eingeladen worden bin. Ich hoffe irgendwann, dass ich halt mal wahrnehmen kann, dass ich mal runterfahren kann. Da ist halt auch diese Tradition, von denen die CCer immer sprechen, dass sie sich dann irgendwas anmieten, außerhalb der Stadt so ein bisschen und daraus noch ein Urlaub angeschlossen ist und dann halt vor allem mit anderen Verbandsbrüdern oder Bundesbrüdern dann halt nochmal und die Familien untereinander dann halt Zeit miteinander verbringen. Das ist halt auch sehr schön, finde ich. Also das macht das Ganze halt auch nochmal aus der Lebensbundperspektive nochmal unfassbar viel schöner.
Definitiv. Ich glaube, das ist so wie ein zweites Stiftungsfest.
Und der Sportaspekt ist halt auch cool. Du hast ja viele Sportturniere, die da halt auch laufen. Du hast, sagen wir mal, das Standard-Korpo-Programm von Stiftungsfest, Kommers. Ich meine, Fackelmärsche sind ja auch, ob es Weinheimer, ob es in Coburg oder halt auch, sagen wir mal, in Eisenach sind. Das ist ja immer, ist ja vorhanden. Hast du auch, aber es ist halt so diese Inklusion der Familie ist halt cool, weil es macht auch gerade uns, ich meine, wir beide sind ja beide selber in jungen Altherrenjahren, beide verheiratet, bei mir sind schon Kinder im Spiel, das ändert sich, du hast nicht mehr diese Flexibilität und dann bietet der Verband das seinen Mitgliedern. Und das macht es halt super attraktiv und normalisiert das halt auch.
Normalisieren ist ein schönes Stichwort. Und es bringt auch eine gewisse Stetigkeit mit. Mhm. Wie viele bei Altherrentöchter oder Altherrensöhne, die man so kennenlernt, die dann sagen, Pfingsten waren wir dort. Und das hat immer Spaß gemacht. Und das ist auch so eine Klammer dann im Jahr.
Das hat die Paula auch mal erzählt, die auch mal bei mir hier in der Sendung war, dass dann halt auch diese Altherrentöchter halt auch ihr Leben lang praktisch damit aufwachsen und das auch zu deren Leben halt dazugehört, auch wenn sie formell nicht in dem CC halt angehören, aber ihre Brüder, ihre Väter, also der Vater, die Brüder, dem sind. Und das ist halt echt eine coole Sache. Und was auch zum Beispiel CC ziemlich gut macht, ist die CC-Akademie. Die finde ich auch sehr gut geführt. Also da wird viel beigebracht, was auch sinnvoll ist. Bei den anderen Akademien kann ich es leider nicht beurteilen, weil ich da noch nicht mit dabei war. Aber da ist halt wirklich auch so Mehrwert dabei. Also klar, die Jungs, vor allem wenn du Anfang 20 bist und du hast dann natürlich das Workshop-Wochenende dort letztendlich und dann will man eigentlich, dass eigentlich die Zeit schnell vorbei ist, damit man dann mit den anderen Jungs dann schnabulieren gehen kann, ne? Aber da wird halt viel geboten und der Mehrwert ist halt auch da, dass du halt wirklich da Kompetenzen halt erlernst, die du halt vielleicht, wenn du Glück hast, in der Uni in irgendeinem Blog-Seminar mal mitnehmen kannst, aber da halt kostenfrei dir geboten wird, dann über dich hinaus zu wachsen.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, man generell als Verbindungsstudent nimmt man wirklich viel mit, weil man sich ja auch tendenziell ein bisschen mehr schlaucht als andere, mit mehr Verpflichtungen und einem strengeren Zeitplan, sportlicher Aktivität, morgens um 6, abends um 6 Paukstunde und so weiter. Ja. Das nimmt man mit und gleichzeitig im Netzwerk und eben solche Seminare, die immer mal wieder neue Impulse setzen und wirklich wichtig sind. Das sind Sachen, die auf der Universität häufig nicht angeboten werden.
Ja, die verbindliche Gemeinschaft ist da natürlich da. Die hast du an der Uni halt nicht. Ne? Da hast du das, du machst den Kurs für dich alleine. Und in der Verbandsakademie bist du halt mit deinen Buben unterwegs, ne? Und das macht es nochmal schöner.
Exakt. Und vielleicht auch mal fremdbestimmt. Ne? Ja. Dann sagt der AHV, ihr geht jetzt alle zum Knigge-Seminar. Und man hat vielleicht mit Anfang 20 anfangs noch nicht so wahnsinnig viel Lust. Ja. Aber im Laufe des Lebens lernt man dann schätzen, gut, dass er mich dahin geschickt hat.
Ja, also ich muss sagen, so gerade so Knigge-Seminare, wo du dann halt nochmal die Feinheiten des Verhaltens auf gesellschaftlicher Ebene lernst, sind ein echter Pluspunkt, weil wenn du dich dann im Berufsleben versuchst zu distinguieren in den Augen deiner Vorgesetzten, dann ist gerade auch so ein gutes Benehmen wichtig, um es nach ganz oben zu schaffen. Und was ich halt auch geil finde, ist halt, gerade mal sagen wir mal unsere Knotentanzkultur, die wir halt auch haben, dass du dann halt auch ein paar Tänze halt auch mit der Zeit halt lernst, wenn du die Knotentanzabende halt hast. Da wird ja nicht nur Knotentanz beigebracht, da ist auch ein bisschen Walzer, lernst du dann auch noch. Ein bisschen Tango, Grundschritte halt dabei, dass du halt vielleicht jetzt nicht direkt der beste Tänzer auf dem Planeten bist, aber dass du schon mal ein bisschen weißt, was du da eigentlich machst.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, ich finde, das gehört zur Standardbildung dazu.
Ja, so eine höfische Kultur.
Exakt, ja.
Findest du, dass die Lanzer oder die Turner uns Buchsen am nächsten sind?
Schwierige Frage. Kommt von Ort zu Ort.
Unterschiedlich, ne?
In Saarbrücken haben wir beides oder nichts. Also Zimperia Königsberg ist weder Landsmannschaft noch Turnerschaft. Ich glaube, einzigartig.
Ich glaube, es ist die einzige so, ne? Und CC.
Und wir haben ein tadelloses Verhältnis mit denen.
Ja. Also ich finde halt, die Lanzer im Allgemeinen sind halt interessant. Also ich meine, historisch betrachtet sind wir Burschenschaften ja irgendwo so ein Spin-off-Produkt halt der Landsmannschaften. Ne? Also wenn man das ja mal so betrachtet. Die Chorstudenten sind halt eher eine Weiterentwicklung der Studentenorden, die es halt vorher gab. Und die alten Landsmannschaften sind ja halt Produkte, so wie ich das ja mitbekommen habe, sagen wir mal, der Studentenkränzchen, die als Parallelentwicklung zu den Studentenorden drin waren. Und ich finde halt, dass die Lanzer halt oft uns Buchsen näher sind, finde ich, von der Art her, aber nicht so arg politisch, wie es halt bei Burschenschaften halt automatisch der Fall ist. Und dass wir halt auf der anderen Seite so, also, dass dann direkt neben den Lanzern direkt die Weinheimer so kommen, finde ich. So, sagen wir mal, wenn man das in so ein Diagramm macht, also so eine Fläche, wo dann halt Punkte sind und je nachdem, dass die Korrelation höher ist, wenn die näher beieinander sind, da finde ich halt erstmal Burschenschaft, dann kommen die Lanzer und dann kommen direkt die Weinheimer. Und ich finde, die Kösener sind zum Beispiel viel, viel stärker entfernt davon. Halt klar, nah zu den Weinheimern, aber mehr von uns weg halt.
Ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Ich will auch gar nicht widersprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass es in den letzten Jahrzehnten, aber auch Jahrhunderten, da durchaus tektonische Plattenbewegungen gegeben hat, dass sich das ein bisschen annähernd. Trotz der Verbandsvielfaltsexplosion und der Individualisierung stelle ich die Hypothese auf, dass sich die Verbände eher angenähert haben, als dass sie auseinandergegangen sind, vielleicht mit ein paar Ausnahmen. Das kann aber auch mit meiner voranschleichenden Altersvergreisung und Altersmilde zu tun haben.
Altersmilde, Verweichlichung, die da
exakt drin ist. Da ist der durchaus ein Unterschied ist, wenn ich jung aktiv werde, will ich natürlich im besten Club der Stadt sein. Alles andere ist sinnlos. Und wenn ich nicht das bin, dann muss ich den dazu machen. Aber danach, als alter Herr, verfliegen die Unterschiede vollkommen.
Ja, definitiv.
Sehr viele sehr gute Freunde, diesen Chorstudenten. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist KVer. Die ganze Bandbreite und auch, von jeder Verbandsart. Und es ist am Schluss dann auch egal als alter Herr.
Ja, es ist auch. Das ist ja der Klassiker, glaube ich, Hohage hatte das damals in der zweiten Folge gesagt. Der ersten. Nee, zweite war der. Dass du dich am Ende freust, wenn der Heinz aus der Buchhaltung Winkelfried ist, weil du mit dem viel, viel mehr gemeinsam halt hast, als wenn du halt keine kooperierten Mitarbeiter halt oder Kollegen halt hast. Ne? Mhm. Das ist auch so eine Sache.
Es gibt halt sofort einen Vertrauensvorschuss und der kann auch am Arbeitsplatz total interessant sein.
Absolut.
Das heißt nicht, dass man irgendwie sich deswegen besser oder schlechter riechen kann oder dass man, dass da geklüngelt wird, sondern einfach, ich glaube, ich weiß, woher der kommt. Man hat einfach einen anderen Vertrauensvorschuss.
Vertrauen halt auch, ne? Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also das ist ja auch so ein schöner Effekt, den ich durch den Podcast halt habe, ist halt, ich habe nochmal viele neue andere Freundschaften entwickeln dürfen halt durch die Gäste, die hier sind. Und mir ist das mittlerweile echt vollkommen egal, welcher Verbindungsart derjenige halt anhat. Wenn es ein cooler Mensch ist, der eine Bereicherung auch für mein Leben ist, ist mir ja scheißegal. Wirklich, also hätte ich mit 22 nicht gesagt, ne? Also da wäre mein Bund immer der geilste gewesen. Aber ich glaube, das ist halt, so wie du ja gesagt hast, einfach eine ganz normale Entwicklung, dass man dann halt so ab dem 27., 28. Lebensjahr wird man dann weicher. Das habe ich nie verstanden früher. Das war immer so super hochkompetitiv in der Aktivitas und wenn du anderswo hingegangen bist. Und ich meine, da werden ja auch Theaterstücke aufgeführt vor anderen Verbindungen. Ne? Das ist ja wirklich, da versucht der eine Stamm den anderen Stamm Angst zu machen im Urwald. Ne? Und dann ist da meistens eigentlich gar nicht so viel dahinter. Da wird auch nur mit Wasser dann gekocht. Und dann lernst du immer die jungen alten Herren kennen, die so die gleiche Sozialisierung hatten, aber die sind plötzlich total nett und freundlich und da passiert dann auch gar nicht so viel Spannendes mit denen, außer dass es halt vielleicht nette Gespräche sind. Und man versteht halt irgendwann, warum das halt so ist. Es ist halt, die haben halt auch keinen Bock mehr auf das.
Alle sind glücklich, dass sie mal kurz nicht arbeiten müssen oder andere Verpflichtungen haben und können sich mal entspannt ein Bier trinken.
Ja, und bei den Jungs mal wieder sind, ne?
Exakt, exakt.
Das ist halt auch schön.
Dann kommt der Couleurbesuch. 20-jährige Jünglinge, die sich anschreien, wer hier der Coolere ist.
Ja, ach geil. Ich hatte aber auch mal die Situation, das war mal eine Situation, die, also beziehungsweise nochmal. Ich hatte mal die Situation, dass ich bei einer Verbindung gewohnt habe. Und das war noch so die Hochphase, ne? Mit Knattern und Paulen und ne? Immer einen Spruch parat haben, immer sofort irgendwie ein Bierjungen mit den anderen getrunken. Dann war dann einer, schütteres Haar. Also ich habe ihn eingeschätzt, so gerade mit dem Studium fertig, Ende 20, Anfang 30, war super freundlich zu dem, ne? Habe ihm sogar das Bier mit aufgeschärft, so, ne? Also so, was man dann halt so macht, um, ne? Wenn dann ein alter Herr da ist. Dann kam nach einer halben Stunde Gespräch raus, dass das ein Aktiver ist, der ein halbes Jahr jünger war als ich, aber halt, sagen wir mal, in der Genlotterie halt die beschissenere Karte gezogen hatte. Scheiße, dachte, Kacke. Naja.
Warst du unnötig freundlich zu dem?
Ja, wir haben uns aber trotzdem angefreundet. Wir sind am Ende joggen gegangen und alles und netter Typ auf jeden Fall.
Ich hoffe, er hört das nicht.
Ich weiß es nicht. Beste Grüße gehen raus. Ich sag jetzt aber keinen Namen. Guter Typ. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen so über die konfessionellen Verbände sprechen. Mhm. Da lass uns mal auch, denke ich mal, liegt es auf der Hand, dass wir mit dem CV starten. Das ist ja auch der größte Verband. CV ist ja jetzt auch bei 150 Folgen ungefähr bei uns mit über, glaube ich, 60 Episoden vertreten gewesen mit Leuten, die halt aus diesem Verband kommen. Was mir sehr gut am CV gefällt, ist die gelebte Religiosität, dieser katholische Lebensstil, der da drin ist. Ich finde es schön zu beobachten, dass halt junge Männer, die katholisch sind, die gerade Produkte dieser atheistischen Gesellschaft sind, die an die Universität gespült werden, dann irgendwie beim CV landen und dann ihre katholische Identität auf einmal anfangen auszuprägen, es authentisch auch machen und ernst meinen und halt zu gläubigen Christen halt auch werden. Das ist ja beim CV wirklich, das ist ja keine Show, das ist ja wirklich authentisch, das ist ja echt bei denen. Und das fand ich immer schön, das war auch so ein Erlebnis, was ich so von der ersten Stunde an so beobachtet habe, wo ich halt selber damals als Fuchs, Nicht-CVer, mit dem CV halt Kontakt hatte. Das fand ich beeindruckend. Denn du bist ja auch katholisch, hast du eben gesagt. Das finde ich halt schön. Also ich meine, die sind ja meistens dann mit den Hochschulgemeinden dann auch eng verbunden. Die Seelsorger, Priester, Pfarrer, die dort tätig sind, sind ja meistens dann auch CVer in der überwiegenden Mehrheit. Was siehst du zum Beispiel beim CV, wo du sagst, ey, das ist eigentlich ziemlich geil?
Ich sehe das sehr ähnlich. Dass zwei Aspekte. Dass ich glaube, dass im Moment recht viele junge Menschen so ein bisschen als Gegenbewegung zum Zeitgeist irgendwie wieder sich mehr mit Glauben auseinandersetzen, vielleicht dann auch Richtung CV kommen. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass dann der Verband die jungen Männer, die halt dann einfach nur papierkatholisch sind und aufgenommen werden, weil sie eine Bude suchen, dann halt vielleicht auch das Ganze ein bisschen anders kennenlernen und dann eben dadurch irgendwie in ihrem Glauben bestärkt werden. Das ist, ich glaube, da macht der CV ja seit Ewigkeiten mit einem vollen Fuchsenstall gesegnet. Ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass es im Moment nicht schlecht bei denen aussieht und dass die Zukunft da im Moment auch unter einem guten Stern steht. Interessant ist ja wirklich, wie viele es sind, aber auch wie heterogen
ja, das auch,
der CV ist.
Auch in den Bünden. Also du hast da, ich habe CV-Verbindungen kennengelernt, wo die Jungs durchaus ohne Probleme Kösen hätten sein können, sich aber halt für den CV entschieden haben, wo aber halt auch wirklich Tiefe bei dem Bund dahinter ist, also beziehungsweise auf multidimensional. Also das, was da, sagen wir mal, so eine Verbindung halt eigentlich ausmacht, was du ja auch mal in dem Text, den wir ja auch schon andermal angesprochen hat in einer anderen Sendung, ja meintest, mit dem, was können wir eigentlich bei uns in der als Burschenschaft da besser machen? Und da sind die auch. Meine Erfahrung war zum Beispiel mit dem CV, die ich hatte, war, die Jungs, wenn die dreifarbig geworden sind, sind das nicht so oft Arschlöcher geworden, wie man das halt, sagen wir mal, in anderen Verbindungen beobachtet hatte. Ne? Als Fuchs noch so ein bisschen, auch in unserer Generation war es ja noch so ein bisschen so viel Fahrradfahrer-Mentalität, nach oben bücken und nach unten austreten. Ne? Und das war bei denen, die ich zumindest kennengelernt habe, überhaupt nicht der Fall. Und das hat mich damals halt echt beeindruckt, wo ich mir gedacht habe, so ey, das ist ja eigentlich eine viel gesündere Entwicklung, die man halt dadurch macht, als wie man sie selber halt auch erlebt hat. Und ja, das Netzwerk beim CV ist halt auch krass, ne? Der ist halt, also ich hatte irgendwann mal vor ein paar Monaten so diese Epiphanie, dass mir irgendwie klar geworden ist, der CV ist das System, ne? Was immer alle so schlecht reden. Ich meine, das ist vom Bundeskanzler, die CDU ist sehr stark CV-lastig. Der Klerus ist auch, wie wir durch Nikodemus Schnabe gelernt haben, nicht so stark CV-lastig, aber trotzdem, er ist präsent und macht halt auch keine unwesentliche Menge aus, bis hin zu Benedikt dem 16., der ja auch Kapituline und Reparatio Augsburg, glaube ich, war, bevor ich das jetzt falsch sage, ist da ja schon massiver gesellschaftlicher Einfluss. Viele Top-Manager sind auch CVer, also das ist schon, also die Jungs sind gerade die, die, wenn man mal ehrlich ist, den Ton angeben gesellschaftlich mit den mit vielen, vielen, vielen einflussreichen Persönlichkeiten.
Ja, auch wenn sie nicht die lautesten sind.
Das auch noch, ne? Also wenn ich mir überlege, wie groß immer rumgeschrieben wird, jetzt um den Namen zu rufen, der ist ein Vorstandsvorsitzender und der war aus dem Verband, ne? Bei den CVern ist das viel, viel stärker vertreten und es wird gar nicht drüber geredet. Das ist auch teilweise so gar nicht gewollt, dass es nach außen halt tritt. Also ich weiß von einer Verbindung, dass die bei einer sehr großen Bank ein Vorstandsmitglied hatten und die haben da halt auch wirklich ein Wuhai drum gemacht, dass sich das bitte nicht rumspricht halt, ne? Dass man halt auch nicht mit angeben gegangen ist halt, ne? Unser alter Herr XY halt, ne?
Und es gibt auch medienschaffende Beispiele.
Wer denn? Achso, ja klar. Ne? Gottschalk. Mhm. Ich meine, einer der wichtigsten Showmaster Deutschlands. Also ohne Frage. Aber ich finde es auch geil, dass er bei seinem Bund immer noch präsent ist, das Ehrenband bekommen hat, das war ja auch so eine Sache. Armin Laschet, Hermanns, glaube ich, ne?
Hermanns.
Mhm. Der ist auch, auch CVer. Einfach cool. Also ich muss sagen, die Jungs also haben da auch meinen großen Respekt auf jeden Fall.
Ja, große Masse. Jetzt, jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach eine, sind einfach wahnsinnig viele. Und wir haben jetzt bisher nur über die Bundesrepublik gesprochen. In der Republik Österreich.
In der ÖCV zum Beispiel, MKV.
Ein großes Thema.
Mhm. Das ist ja das, was Nikodemus ja auch mal gesagt hatte. Der CV hatte lange Zeit natürlich auch die Relevanz nicht also in der Öffentlichkeit gehabt. Also in dem Sinne, dass wenn da eine Pressemitteilung gegeben worden ist, dass die Zeitungen das aufgegriffen haben. In Österreich ist das ja viel anders. Also da ist es ja so, dass wenn ein ÖCV eine Presse was veröffentlicht, dann wird das wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo auch gerade in Deutschland wieder stärker hingearbeitet wird. Dass das der Fall ist.
Da wünschen wir den Farbenbrüdern alles Gute bei.
Ja. Wie für ein KV?
Ja. Der kleine, das kann man nicht sagen, der kleine Bruder des CV.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Das ist auch eine eigene Art. Ne?
Nehme ich mit dem Ausdruck des Entsetzens zurück. Auch sehr heterogen.
Absolut heterogen. Du hast ja so eine Spannbreite. Also ich hatte jetzt mehrfach in meinem auch aktiven und auch Altherrenleben die Situation, vielleicht lag das so an den ersten KV-Bünden, die ich damals als Aktiver kennengelernt hatte. Die waren so ein bisschen still, große, schlaksige Typen. Ne? Die hast du irgendwie beim Bummeln nicht so wahrgenommen und die haben auch die Jungs nicht so aufs Haus gelassen. Manchmal konnte man denen nach vielen Witzen dann irgendwann mal so ein leichtes Lächeln aufs Gesicht zaubern. Da waren die CVer halt, die man so mitbekommen hatte, viel lebhafter und halt viel lustiger. Bis ich einmal dieses Erlebnis hatte, dass wir waren halt beim hiesigen CV in Düsseldorf und dann hieß es so, ja, wir kriegen heute Abend aber noch Couleurbesuch. Und ich sage, gut, machen wir. Ist ein KV aus der Stadt XY. Und ich so, ne? Weil wir halt, ich hatte ein falsches Bild davon. Und dann war es so, 2 Stunden später kam sie und ich konnte nicht glauben, dass das halt KVer waren. Das waren halt wirklich so Football-Kapitän-Typen, 10 Stück, die reinkamen, die den ganzen Saal unter den Tisch gespielt haben. Also, dass sie sich kein Football dabei zwischen zugeworfen haben und irgendwie noch 5 oder 10 Mädels mit dabei waren. Das war das Einzige, was halt gefehlt hatte. Wo ich mir dann auch gedacht hätte, so, du kannst nicht immer so pauschalisieren. Du musst halt gucken, dass du die Leute halt kennenlernst. Und von dem Abend hatte ich lange Jahre auch noch mit einem viel, viel Kontakt, der sich daraus ergeben hatte. Und der KV, da sind auch einige echt coole Jungs halt auch mit dabei. Ne? Also, was ich halt auch lustig finde oder beziehungsweise interessant finde, ist halt diese Banddebatte. Die ist ja mittlerweile ja so, dass ihnen das freigestellt ist und viele KVer tragen Band und sind stolz darauf, dass sie es haben. Und ich finde halt auch so, dass diese Problematik entschärft worden ist, weil ich kann mir gut vorstellen, das war eine Sache des 19. Jahrhunderts und auch Teile des 20. Jahrhunderts, dass man sich von den Kooperationen in der Art abgegrenzt hat, dass man kein Band trug. Aber heute ist es so, wir sind zwar vielleicht zahlenmäßig stärker als früher, aber in den relationellen Zahlen, in der Menge der Studenten halt 1% ungefähr, die wir ausmachen, da ist es halt so nicht mehr so notwendig, weil wir nicht mehr so systemprägend an den Universitäten einfach sind, dass es halt so stark distinguiert werden muss. Und dass die das auch sind. Und was halt auch der KV, was ich sagen muss, ich weiß es nicht, ob ich mir dann Urteil zum CV bilden kann, ist, die KV haben ja auch die Freiheit, Protestanten halt aufzunehmen. Und ich glaube, das ist, wenn ich mich recht entsinne, bitte korrigieren in den Kommentaren oder so, 10% oder so können, glaube ich, bis zu 10% der Bundesbrüder in einem Bund können Protestanten halt sein. Und man sieht ja, der KV funktioniert und ist nicht kaputt gegangen daran. Es ist ja auch eher so, dass Personen wie Hermann Friedrich, der auch Innenminister, glaube ich, war, also der ist ja Ludovizia Augsburg, der gehörte zu den ersten Protestanten, die bei denen aufgemacht worden sind. Der ist am Ende Minister geworden. So. Also da kann man ja auch dann so seine Geschichten halt haben. Und da wird ja halt auch viel geboten. Ne? Also ich glaube, gerade in Bayern und im Rheinland ist der KV nochmal sehr stark und auch identitätsprägend. Aber was halt ein bisschen traurig oder schade ist halt, er ist halt nicht mehr der KV der 50er, 60er Jahre, der massiv die deutsche also die junge Bundesrepublik geprägt hat. Ob es Nordhoff war von VW oder einer der Päpste aus den 50ern, der war ja auch KVer. Das war, und die waren alle, glaube ich, bei Burgundia Berlin. Da habe ich mir auch immer vorgestellt, so, dann hast du die Kneipe, dann ist dann also einer der größten Automobilmanager sitzt dann da, der Bundeskanzler, der Vizekanzler und der Papst, die waren alle bei Burgundia halt Mitglied, saßen dann an einem Tisch. Und heute hast du halt nicht mehr so diese gesellschaftliche Relevanz. Und da wünsche ich dem KV natürlich, dass sie da wieder auf alte Wege kommen.
Ja, ich finde, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man erfährt, ach, das war auch ein KVer. Wie beispielsweise unser ehemaliger Bundeskanzler Adenauer.
Kiesinger aber auch.
Genau. Und da gibt es immer wieder Persönlichkeiten, wo man sagt, ach, war auch ein KVer, wusste ich gar nicht. Und ich glaube, das fasst bei mir ganz gut zusammen. Ich hatte lange keinen Kontakt oder kannte keinen KVer. Und jetzt nenne ich einen meiner besten Freunde. Da sind sehr gute Leute mit dabei.
Absolut. Es ist auch letztendlich, ist es ja auch mal so, ich glaube, keine Verbindungsart an sich hat den Exklusivfaktor zu behaupten, wir ziehen die geilsten und besten Leute an. Es ist immer Glück am Ende, wo die Leute halt landen. Das war auch etwas, was wir im Vorgespräch hatten, weil wir uns ja auch über Capitolina unterhalten hatten, die ich jetzt auch 5-mal in Folge ausgestrahlt hatte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es werden aber jetzt erstmal keine Capitolinen-Folgen mehr kommen, weil ich auch jetzt nicht mehr in Rom war, um neue aufzunehmen.
Nächste Woche wieder,
nein. Da war es auch so, diese Verbindung fand ich sehr beeindruckend, weil da ja schon eine Vorauswahl stattgefunden hatte. Gerade Masteranden, Doktoranden kommen da rein, das ist ein ganz anderes Niveau, als halt die Verbindungen, wo halt die Leute direkt vom ersten Unitag halt reinkommen. Da hast du halt andere Dynamiken, die kannst du auch, selbst wenn du das jetzt bewusst umsteuern wollen würdest, gar nicht ausbügeln.
Ich stelle mir das auch sehr interessant vor, dass du halt eine aktiven Generation meistens nur für wenige Semester hast und dann ist da quasi der gesamte Laden einmal wieder ausgetauscht und es ist de facto, sind es nur Doppelbandträger.
Nicht nur. Also der David, der Vorortspräsident, den ich ja auch interviewt hatte, der ist zum Beispiel Erstbandträger Capitoliner. Der ist in seinem Studium als Deutscher in Rom dort aktiv geworden. Weil dort ist es so, es ist jetzt kein großer Zufallsprozess gewesen, dass er dort gelandet ist oder allgemein die Jungs, die da mit Erstband landen. Das ist, weil die sich in der Anima, in der deutschen Gemeinde halt sehr stark organisieren. Und das muss man sich in Rom vorstellen. Das ist eine ganz andere Dimension als, sagen wir mal, jetzt hier die katholische Hochschulgemeinde von der Hochschule XY. Sondern das ist halt eine riesengroße, krasse, schöne Kirche, eine riesengroße Gemeinde. Es ist ein sehr starkes Netzwerk und der Austausch in der Anima der Deutschen dort ist sehr stark. Und dadurch, dass man dort aber auch als Katholik ist, ist das, also es ist so, dass die Nationalität ein wichtiger Faktor ist. Aber das, glaube ich, so beobachtet von mir ein Faktor 2, weil man primär erstmal Katholik ist. Und dann hat man sozusagen sein Actionus-Prinzip halt sozusagen. Ja. Und da organisieren die sich und treffen die sich und da werden dann die Jungs dann, du brauchst eine Wohnung, hast du noch keine oder bist unzufrieden in deinem Studentenwohnheim, guck dir doch mal Capitolina an zum Beispiel.
Ja, ne? Ja, da hat man nicht mehr den Zufallsfaktor, ja, Zufall mit CV, den Zufallsfaktor, des, wer sucht gerade ein freies Zimmer, sondern ich habe schon Leute vor Ort, für die ein Thema sehr interessant ist. Und dann kommt das erst als natürlicher nächster Schritt hinterher.
Ja, also Capitolina war für mich auch eine der beeindruckendsten Erfahrungen, die ich hatte im Verbindungswesen, weil gerade diese Verbindung wirklich ein sehr hohes Niveau halt hat. Also klar geschuldet, weil halt die Leute schon im fortgeschrittenen Studium dahin kommen, die allermeisten haben Erstband-, Zweitband-Erfahrung woanders, wollen ihr Studium dort beenden. Es ist erst die Priester, also die Priesteranwärter dort, die beziehungsweise die Priesterweihe halt anstreben. Du hast aber auch andere, du hast auch BWLer dort. Und das macht halt auch einfach viel aus. Und gerade auch Capitolina mit Papst Benedikt XVI. Unter anderem als Gründungsmitglied ist halt nochmal eine andere Dimension. Und das ist halt wirklich schön. Das ist eigentlich so etwas, was ich für mich mit nach Hause mitgenommen habe, mit der klasse Gastfreundschaft, die ich dort erlebt habe. Ist halt auch wirklich dieser, da ist was dahinter. Das waren wirklich wahrhaftige Leute, die ich da auch kennengelernt habe. Wo auch wirklich, ja, bodenständig, da wurde nicht mit geflext, wer man ist oder sonst wie. Und das war schön. Das war, Also haben ein Stück Heimat gefunden irgendwo.
Ja, schön. Ich stelle mir das auch total interessant vor, wenn man nicht 50% der Zeit mit Erziehungsarbeit oder mit dem Aussondieren von Füchsen beschäftigt ist, sondern wirklich eben gemeinsam an was schaffen kann.
Mhm, absolut. Also da kann viel passieren. Dann lass uns mal zum letzten großen konfessionellen Player hier kommen, den wir noch nicht besprochen haben, den UV, Unitas-Verband.
Mhm. Ich hätte jetzt fast gedacht, du redest vom Wingolf.
Nee, katholisch meine ich.
Ach, katholisch.
Okay. Wingolf ist ja ökumenisch, viele denken immer, es ist rein protestantisch, das waren die eigentlich historisch, glaube ich, nur eine ganz kurze Zeit, also das ist relativ schnell auf ökumenisch umgestellt worden. Aber UV, wie ist die Schublade, die sich da gerade öffnet?
Die Schublade ist kleiner, als mir lieb ist, merke ich gerade im Gespräch. Ich kenne, das waren immer, wenn dann Couleurbesuche, die waren aber alle witzig.
Mhm.
Und ich habe kein ganz klares, stereotypes Bild. Ist eher verschwommene Kellererinnerungen. aber nur Bruchstücke, die ich nicht zusammenfügen kann zu einem kohärenten Bild, bei dem ich sagen kann, so ist der UV. Das kann ich. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus das ähnliche Charaktere gewesen, die man im KV kennengelernt hat, vielleicht etwas ruhiger.
Mhm.
Vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie, wenn man sich kennenlernt und da gibt es dann, es gibt ja schon so eine Art Hackordnung, dass dann dass der ein oder andere sich dann doch irgendwie zurückhält.
Also in der Selbstwahrnehmung ist der eigene Verband immer ganz oben.
Selbstverständlich, das stelle ich gar nicht in Frage.
Nennt auch, was ich beobachtet habe bei den katholischen Verbänden.
Ah, okay. Im Vergleich innerhalb der...
Also Verband A sieht sich immer
als der einzig wahre.
Auf Augenhöhe mit den anderen. Mhm. Aber dann gibt es auch die ein oder andere Verband, der sich da drüber sieht.
Mhm.
Dann aber in der Realität wahrscheinlich dann doch drunter steht. Also ich will jetzt auch gar nicht klar sagen, wer das ist, weil wir wollen hier keinen Unmut halt streuen. Ich habe ein bisschen UV-Erfahrung. Das gebe ich auch ganz offen zu.
Wollen Sie drüber reden?
Nein, das war eine schöne Zeit und zwar, ich war mal auf Kneipe bei einem CV und da war dann eine brenzliche Situation. Da ist ein UV in irgendeine beschissene Situation gekommen und ich habe denen dann geholfen, da rauszukommen. Ne? Hat er mich dann dafür eingesetzt, dass der gute Herr dann da wieder aus seiner brenzlichen Lage rauskam und wir kamen ins Gespräch. Und dann stellte sich raus, er ist in Aachen geboren, wie ich. Dann hat sich rausgestellt, dass wir zur gleichen Zeit auf der Babystation waren. Im gleichen Krankenhaus. Also, dass wir, vielleicht nicht nebeneinander, aber im gleichen Raum waren zu der Zeit. Und das war irgendwie ein super lustiges, verbindendes Element, weil wir da irgendwie ja schon unser ganzes Leben lang kannten, ohne zu wissen, dass es uns gegenseitig gibt, weil wir ja im gleichen Raum waren. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Treffen wir erstmal, wir sind zwar nicht am gleichen Tag geboren, ich war aber halt aufgrund einer Krankheitsgeschichte länger nach meiner Geburt auch mit Inkubator und so weiter, ich bin kein Frühchen oder so, aber mit Inkubator dort halt auch anwesend und halt auch auf der Station und das war halt so ein verbindendes Element, dass ich mir gedacht habe, so Standesdünkel mal, komm, streich mir beiseite, ich gehe jetzt auch mal seinen Bund kennenlernen. Dann bin ich mehrfach zur Unitas Aethania Würzburg gefahren und habe da auch Zeit verbracht. Das war super cool. Und das war nochmal eine ganz andere Verbindungskultur, die ich kennengelernt habe. Der UV versteht sich halt im Vergleich zu anderen Verbindungen auch wirklich eher als wissenschaftlicher Studentenverein. Also es gibt ein paar, die sagen von sich selber, das ist nicht meine Meinung, das ist Verbindung Light, was die da halt machen. Aber letztendlich ist es auch Verbindung. Und was ja auch die auszeichnet ist, das ist, glaube ich, der einzige Verband, in den Damenverbindungen ja auch mit drin sind. Gleichberechtigt wie die Männerbünde, aber keine gemischten Bünde. Da siehst du ja, in Bonn ist das ja auch zum Beispiel stark vertreten.
In Köln gibt es auch ein Haus, wo zwei Unitas-Verbünde.
Theophanu und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Männerverbindung heißt. Und da ist bei denen halt so, da ist bei denen das Studium ist wichtig voranzukommen. Die sind zwar irgendwie immer in den Bummelbetrieb mit eingebunden und die gehen auch bummeln, aber meistens immer nur so im nahen Umkreis. Wichtig ist bei denen halt Studium fertig zu kriegen. Und halt der katholische Glaube ist halt auch nochmal, genauso stark ausgeprägt, finde ich, wie es im KV und beim CV siehst. Und beim UV ist es halt auch so, ich fand halt damals zu meiner Zeit, rein subjektiv betrachtet, bitte korrigieren, dass da nochmal die Priesterdichte nochmal höher war und halt auch Leute, die zum Beispiel selig gesprochen worden sind, die habe ich da halt auch, ein Bias muss nicht stimmen, habe ich da höher wahrgenommen. Und also es waren halt so, es waren drei katholische, also ich finde, es sind drei katholische Verbände, aber jeder ist einzigartig und nicht gleich und unterschiedliche Schwerpunkte. Das ist aber, finde ich, ein gutes Beispiel für uns Buchsen, also unser Hauptthema, dass du ja wieder diesen Punkt halt hast, dass etwas ein Hauptthema hat, aber es variieren kann, aber man trotzdem zueinander findet und nicht zu stark spektralisiert und sagt, oh, du bist kein richtiger Burschenschafter, weil du dieses und jenes bist. Das ist bei denen halt nicht der Fall. Keiner zweifelt die Katholizität des anderen halt an.
Mhm. Ich glaube, Landshut ist, glaube ich, Unitas in Köln.
Ja, genau. Definitiv. Wie sieht's aus mit dem Wingolf? Und hier kommt eine Werbeeinblendung.
Gesponsert von Ihrem Wingolf-Club. Ein paar sehr interessante Thekenabende. Muss dazu sagen, dass ich aus Saarbrücken, hatten wir wenig Kontakt mit nicht schlagenden oder fakultativ schlagenden Bünden. Mhm. Deswegen habe ich also relativ spät erst dann den Kontakt gefunden und war dann positiv überrascht. Das sind ja doch Menschen. Und hat sich aufgenommen. Ich glaube auch, dass die Spannweite relativ groß ist. In dem einen Hochschulort doch durchaus ein anderer Geschmack als in dem nächsten Hochschulort. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Verband an sich gut funktioniert und man da trotz der Heterogenität dann irgendwie doch zusammensteht.
Mhm. Ja, der Wingolf, bei denen ist, glaube ich, auch eine große Streitfrage ist das Christliche. Es gibt nämlich einige Wingolf-Verbindungen, so wie ich das erzählt bekommen habe, die da nicht so viel Wert drauf legen, aber es gibt dann halt auch eher einen konservativen Teil an Bünden, die da einen sehr, sehr starken Schwerpunkt drauf legen. Und das ist vielleicht einer der Punkte, die ich beim Wingolf auch nicht so ganz verstehe. Der Wingolf ist ja der einzige protestantisch-christliche Spot, oder beziehungsweise wo du als Protestant diesen eher christlichen Schwerpunkt halt erleben kannst. Die Katholiken haben ja einen riesen Markt, die haben ihren CV, KV und UV, aber der Wingolf nicht. Der Wingolf ist zwar hier ökumenisch, aber es ist ja im Ursprünglichen eine protestantische Angelegenheit gewesen. Klar, auch wegen der Prägung des Kulturprotestantismus im 19. Jahrhundert und wenig Katholiken, die an die Unis gekommen sind. Und da ist so ein Punkt, wo ich mir denken würde, gerade die bürgerlichen Protestanten hätten dort eigentlich die Möglichkeit für eine Heimat, wo sie auch ihre christliche Identität so ausleben können oder ihre evangelische Identität ausleben können, wie ein Katholik das beim CV, KV oder UV macht. Und dieser Spot, finde ich, wird vom Wingolf überhaupt nicht bedient. Das ist auch etwas, was ich mir halt oft denke, weil meine christliche Identität sich in den letzten Jahren halt massiv verstärkt hat. Für mich ist das jetzt keine Frage mehr. Ich bin etabliert in meinen Bünden und ich werde auch nicht wechseln, aber wenn man wieder am Anfang wäre, am Start, wo man sich entscheidet, in welche Richtung gehst du, könnte der Wingolf halt genau diesen Part halt übernehmen, dass du halt dort diese christliche Identität leben könntest, diesen protestantischen Lebensstil.
Der ein oder andere Berater würde jetzt den Tagessatz berechnen, um eine Marktlücke für Wingolf. Die Farbenbrüder haben es gehört. Ich glaube, da ist wirklich eine Marktlücke. Das ist absolut.
Aber ich bin nicht der Erste, der jetzt da drauf kommt. Das ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ein großer Streit halt auch intern, also beziehungsweise ein Cleavage, wie man in der Politikwissenschaft halt sagt, wo ein Spannungspunkt halt da ist. Wie gesagt, da will ich mich auch nicht einmischen, aber das sind meine Gedanken halt zum Wingolf und ich glaube, da könnte Großartiges vollzogen werden, weil da wäre genau dieser Spot halt drin, wo du halt Protestanten den Spot bietest, wo sie dieser atheistischen Gesellschaft, wie wir Justus Geilhufe zu zitieren, den wir ja auch in der Postproduktion produzieren mittlerweile mit Unterhalten, da dieser Spot wäre, wo man das machen könnte. Und das ist halt ein super geschichtsträchtiger Verband. Den gibt es halt auch einfach seit, glaube ich, 1848-1850 und dann gerade auch noch den Hallenser Wingolf, der 1844, glaube ich, gegründet ist. Ne? Also es ist ja auch krass lange Geschichte, die da mit drin ist.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Ich kann mal deine Folge mit dem Farmbruder vom Wingolf empfehlen. Ich glaube, 90%, was ich über den Wingolf weiß, habe ich aus dieser Folge mitgenommen. Mhm. Und wir hatten uns ja auch im Vorfeld mal unterhalten darüber, dass es halt auch echt gut ist, seine Raison d'être zu finden, sein USP, um im Markt der Studenten, der Köpfe, auch irgendwie einen Platz zu haben. Und das ist dann irgendwie, ist es klar, wenn ich das möchte, gehe ich dorthin. Und bin ich ein großer Verfechter davon, sich der eigenen Raison d'être bewusst zu sein und halt eben auch das zu spielen und nicht in der Beliebigkeit zu verfallen und sagen, ah, da machen wir halt einfach alles. Das ist vielleicht in der ersten Sekunde, hört sich das toll an. Mhm. Jetzt haben wir unseren Pool an Kandidaten irgendwie erweitert. Mhm. Aber über die Zeit tut man sich häufig da keinen Gefallen mit. Vielleicht, ich will mich da jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht in die Verbandspolitik von Verbänden da einmischen. Mhm. Aber es ist durchaus eine Idee nachzudenken.
Definitiv. Ich meine, die Sendung, die du meinst, das ist ja die mit Felix Plapper gewesen, die wir damals aufgenommen haben. Absolut. Also ich würde auch sagen, so den Weg halt weitergehen, ohne dass wir uns natürlich da einmischen wollen. VDST, über die haben wir auch noch nicht gesprochen.
Ja, habe ich sehr gute, präsente Erinnerungen. Ein guter Freund von mir ist damals beim VDST aktiv geworden, ein paar hundert Kilometer weiter. Und wir waren häufig dort. Zunächst war das irgendwie komisch, weil die da auch so einen engen Umgang irgendwie mit Waffenständen, glaube ich, auch nicht hatten. Mhm. Und ich habe mich pudelwohl gefühlt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren da bei Stiftungsfesten, Vortragsabenden und uns einfach gut verstanden. Das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich doch viele, ja, das Konzept des nicht schlagenden Verbindungsstudententums so ein bisschen kennengelernt. Und die haben echt Eindruck gemacht. Ich war positiv überrascht an der Performance im Keller. Ich war positiv überrascht von den Charakteren. Hat großen Spaß gemacht. Mhm.
Ja, der VDST finde ich halt auch immer, das ist auch so ein grundbodenständiger Verband.
Also, mit einer bewegten Geschichte.
Das auch, ja. Definitiv. Die gehen aber auch sehr reflektiert mit ihrer eigenen Geschichte halt auch um, das muss man auch sagen. Das sieht man ja auch zum Beispiel, glaube ich, in der Ausprägung des Verbandswappens. Das ist das einzige oder eines der wenigen, was halt wirklich einen schlicht minimalistischen Stil halt hat, auch hat eine Außenwirkung. Das ist ja dieses Dreieck mit dem Schwarz-Rot, Schwarz-Weiß-Rot, in den verschiedenen Bereichen. Und mit den VDSTern ist so, den kann man immer, also die sind auch sehr unproblematisch, finde ich. Das sind sehr gesellige Typen, mit denen hat man immer Spaß. Also gerade auch, als ich Gotia wieder begründet hatte, war ja Nummer 2 bei uns der Wiederbegründer, ist ja auch ein VDST aus Clausthal gewesen. Wir haben einen VDST aus Bremen, der mit bei uns drin ist. Und die Jungs haben sich nahtlos einfügen können bei uns. Also das war halt schön. Ne? Und mit denen ist es halt auch so, ich habe aber sonst aber auch wenig Kontakt gehabt. Also die machen ihr Ding, die haben auch ihre VDST-Identität und ich bin, also beziehungsweise Kienke habe ich ja auch hier gehabt, den Verbandspräsidenten, und die machen halt einen guten Job, die Jungs. Ne? Also die sind, ja, ich würde auch sagen, dass die Zukunft bei denen auch gesichert ist.
Und ein roter Faden, der sich jetzt eigentlich durch diese ganze Betrachtung, durch das Waschen der schmutzigen
Wäsche. Wir haben ja viele Schubladen aufgemacht und Wäsche gewaschen in der Öffentlichkeit.
Richtig. Und auch beim VDST sehe ich eine ganz große Bandbreite innerhalb des Verbandes. Mhm. Und ich merke allerdings als Außenstehender auch nicht, dass der Verband nach außen hin zerstritten wäre. Also ich glaube, dass sie es auch schaffen.
Korrekt ist halber VVDST.
Ne? VVDST. Dass die es schaffen, die unter einem Hut zu bringen. Mhm. Auch wenn verschiedene Auslegungen, verschiedene ja, eine große Bandbreite eben an, an Schublade da ist.
Ja, absolut. Das ist die große Frage. Wir buchsen, was machen wir gut? Und was machen wir nicht gut?
Was machen wir nicht gut? Ich glaube, dass es verschiedene Verbände gibt und mit das Gros verbandsfrei ist. Das ist nicht gut.
Mhm.
Ich sage ganz neutral formuliert. Wir haben so eine strukturierte Fragmentierung.
Mhm.
Und die gab es eigentlich schon immer.
Ja.
Und das wurde allerdings durch so ein gemeinsames Wertegerüst mal mehr, mal weniger zusammengehalten. Das hat sich ab den 70ern mit der Öffnung der DB nach Österreich, aber gleichzeitig fakultativ schlagend erlaubt, hat sich das verfranst in verschiedene Lager, die sich dann 2012 als unvereinbar irgendwie rausgestellt haben.
Mhm.
Und dann zerlegt man sich. Ne?
Absolut. Also da ist es ja gerade, das war ja die Sendung mit Franz Rode, die wir gemacht haben, zur Geschichte der Burschenschaften, dafür, dass wir haben halt ein sehr, sehr hohes, hehres Ziel gehabt, also ein sehr stark politisches, ideales Ziel, was wir haben, mit der Einigung des deutschen Vaterlandes, wo halt die Frage ist, ist die Mission erfüllt, ist sie nicht erfüllt, da gibt es ja auch große Streitigkeiten, die wir halt haben und wir scheitern darunter. Diese ganze Bewegung hat, ich glaube, 2-3 Jahre funktioniert, so bis 18, 19 und dann fing das an, schon sich zu zersplittern. Ich glaube, das war ein zu großer einender Anspruch, der einfach, die Strömungen waren auch untereinander, die wollten zwar das gleiche Ziel letztendlich, aber trotzdem zu stark waren, dass da diese Identitäten sich unter einem Hut vereinigen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt bei uns. Und das hast du ja bis heute. Es ist irgendwie so, Burschenschaften sind immer nach außen Burschenschaftler in der öffentlichen Meinung und alles irgendwie die gleiche Sache. Aber wenn du dir das genau anguckst, ist das wirklich wie ein geschliffener Kristall, den man auf den Boden geschmissen hat, der in tausende Teile zersprungen ist. Unterschiedlichste Spektren dabei herauskommen, die man dort in der Lichtbrechung dort sieht, die zwar alle das irgendwo das Gleiche wollen, aber teilweise unterschiedlicher sind als Tag und Nacht. Und das ist auch so ein Punkt, wie ich eben meinte, es gibt Verbände, wo die ich als Burschenschafter mich näher mit identifizieren kann oder mehr Nähe sehe als zu manch einer anderen Burschenschaft.
Ja, das ist die Beobachtung teile ich. Und ich glaube, ich karikiere jetzt, ne? Mhm. Es gibt halt schon so mehrere Extremata. Jetzt um eine Dimension, dann gibt es einmal die politisch-ideologische Blase, ne? So als Parteivorfeldorganisation, Verständnis, Selbstverständnis als Aktivisten und auf der anderen, völlig karikiert jetzt überzeichnet, und auf der anderen Seite so ein anspruchsloses Partyvolk, ne? Billiges Zimmer, keinen Bock auf Leistung und die sind per Definition nicht zusammenzubringen. Beides ist völlig überspitzt dargestellt, ne? Aber es gibt noch mehrere Dimensionen, die da reinspielen. Dazu kommen jahrelange gegenseitige Provokationen, die da auch nochmal weitere Keile reingetrieben haben. Und jetzt ist die Position, sind die Lager halt eben so, wie sie sind. Und auf, ich sehe ja, kurzfristig oder mittelfristig ist, da wird auch nichts passieren.
Das ist auch ein Feedback, was ich dir von vielen Gästen geben kann, die Burschenschafter sind, oder in der Burschenschaft hat Angehörigen, die verbandsfrei sind, die haben keinen Bock mehr auf den Verband. Die wollen auch nicht. Die werden auch auf absehbare Zeit keinem beitreten. Es gibt welche, die organisieren sich dann in Kartellen, / Kreisen, wo die Gleichgesinnte finden, aber zufrieden sind, wenn sie 3-4 andere Verbindungen halt auch gefunden haben, die ähnlich ticken, wo man halt so sein Ding machen kann, wo ein Austausch da ist, aber dieses Bedürfnis nach einem Verband nicht mehr da ist.
Ja, auch aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, dass man sich für Taten von Aussagen anderer rechtfertigen muss, mit denen man nichts zu tun haben möchte, aber dann eben durch die gemeinsame Klammer Verband dann irgendwie doch noch drin hängt und da aus dieser Erfahrung heraus es eben nicht mehr möchte.
Mhm.
Es ist natürlich schade, denn so ein Verband, da ist ja niemand zum Schicksalsberg und dann kam dann zurück mit der Erkenntnis, es muss einen oder mehrere Verbände geben. Also der rechtfertigt sich ja immer durch einen Mehrwert, den er bietet.
Mhm.
Und da muss man eben an der Mehrwertschraube drehen. Und da muss ich auch sagen, da sind wir gerade in der Phase, also als alter Herr mal zum Burschentag und nicht mehr im täglichen Verbandsgeschehen drin. Aber dass wir jetzt mal nach 10 Jahren, 2016, 2026, auch als ADB mal Rechnung, mal einen Strich ziehen und uns überlegen, was hat denn gut funktioniert? Es kam, ein paar Sachen haben hervorragend funktioniert und ein paar, die haben nicht so gut funktioniert. Wir hätten nicht gedacht, dass wir 10 Jahre nach Gründung immer noch nicht gewachsen sind. Das ist genau das Thema, was du gerade ansprichst. Die Verbandsfreien sind sich da genüge. Offensichtlich ist das Angebot nicht gut genug und man ist sich im Kartell, in anderen Zusammenschlüssen dann irgendwie doch, fühlt man sich sehr wohl.
Mhm.
Ich glaube, ein guter Verband kann da echt einen Mehrwert liefern.
Mhm.
Da muss man dann auch einfach nachlegen.
Ja.
Selbstkritisch muss man dann sein. Weil ich glaube, es sind viele Sachen passiert. Es sind aber auch dadurch, dass wenig Berichterstattung war, weil es halt eben auch keine Skandale gab, ist es halt auch nicht kein heißes Thema.
Ja, auch die gesellschaftliche Relevanz muss man halt auch fragen. Wie stark ist die vorhanden? Also generell bei den burschenschaftlichen Verbänden. Ich rede jetzt nicht nur von dem einen oder anderen.
Ja, aber würde ich auch tatsächlich weiter an die gesamte Kooperationsstudententum weiterleiten. Wenn ich mir überlege, in meiner Zeit als Berater habe ich echt brillante junge Leute kennengelernt und die würden objektiv echt gut zu uns passen. Aber dann, überzeichne jetzt auch mal, eine Situation, die mir geschildert wurde, dann kommt man zu so einer Zimmerbesichtigung oder auf eine Party und sieht irgendwelche unrasierten Schnarchnasen in Jogginghosen. Und man sieht so einen Widerspruch zwischen diesem postulierten Anspruch und der gelebten Realität. Und da sehen dann die jungen Studenten keinen Mehrwert und denken, ach Mist, da hatte ich eine romantischere Vorstellung von. Das ist kein Mehrwert, das ist kein erstrebenswertes Netzwerk, ne? Sondern vielleicht so eine skurrile WG, skurrile Männer-WG mit Trinkzwang. Und das will ich auch nicht auf den Zeitgeist schieben. Ich glaube, da müssen wir einfach alle von unserer eigenen Haustür kehren, dass wir auch dann dass die Aktiven irgendwie die Vorbilder werden können, die wir uns halt auch für unsere Söhne wünschen würden. Und nur dann kann der Bund funktionieren. Ne? A-Ware zieht A-Ware nach, B-Ware zieht C-Ware nach.
Mhm. Ja, aber das ist ja, glaube ich, gerade ein Punkt, wo wir oft dran scheitern. Also es ist klar, es gibt Bünde, da ist das so, da ist ein großer Andrang an Leuten, die können sich das aussuchen. Oder die haben auch eine Aktivitas, die gut ausgewählt schon im Vorfeld war, die diese Politik halt fortführt und dementsprechend halt brauchbare Jungs halt ziehen. Aber bei vielen ist es so, man ist einfach letztendlich froh über jeden, der kommt. Man hat dann seinen Thekenabend, man merkt, okay, dann auch zur späteren Stunde, okay, das reicht, komm, der ist ein netter Kerl. Dann wird er auch also aktiv gemacht. Aber es ist halt nicht der Anspruch, der da im Hintergrund ist. Da machen ihre Chargen irgendwie, Studium vielleicht auch halt hingeschludert halt, ne? Und das ist das, was du nicht brauchst. Und das ist das, was ich eben mit Capitolina meinte. Bei denen ist es halt nicht so. Bei denen ist es halt wirklich so, dadurch, dass halt schon, die vielleicht auch den Luxus haben, dass es gerade durch die Erstbänder dort halt relativ gering ist, einfach aus der Menge von Leuten, die aus Deutschland nach Rom gehen zu studieren, das ist numerisch halt einfach ein Fakt, das ist nicht so viele Leute, dann halt schon die fortgeschrittenen Leute kommen. Ich glaube, da ist man halt so, ich glaube, Bünde müssen lernen, Nein zu sagen und nicht nur ein volles Zimmer und eine besser ausbalancierte Kasse halt im Hausbauverein halt zu haben.
Fest davon überzeugt, dass 4, 5 gute Leute
schnell
mehr gute Leute nachziehen als 16, 20, die eben Schnarchnasen sind.
Mhm.
Und du machst das in deinen Social Media Seminaren ja auch als erstes. Was ist eigentlich unser Nukleus? Was ist eigentlich das, was uns ausmacht? Ne? Warum gibt es uns? Was ist unser Selbstverständnis? Und nur wenn ich das weiß, kann ich es auch irgendwie glaubhaft nach außen transportieren. Und die jungen Studenten, da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen, die entscheiden das in Millisekunden. Ist der selbstpostulierte Anspruch, entspricht der der Wirklichkeit oder ist das Geschwätz?
Mhm.
Und bei Letzterem sind die sofort raus.
Mhm.
Und insbesondere die wir uns eben auch als Nachwuchs wünschen. Ne?
Aber Das ist gerade ein guter Punkt, den du sagst, mit diesen dieser Authentizität herausfiltern. Gerade einige Bünde nach Corona haben das Problem, dass die vor Corona verdammt geile Bünde waren und nach Corona eine ganz andere Generation da ist. Und dann die Mittelalten sagen so, ja, mach doch mal mehr wie früher. Wir haben unseren Ruf und das geht hier runter. Und dann halt Aktive dort sind, die mit anderen Aktiven aktiv sind, die nicht aus dieser Zeit halt stammen, die sozusagen für die Wiederbelebung des Bundes nach Corona irgendwo stehen und dann auch sagen so, ja, die alten Herren machen die ganze Zeit immer so einen Druck, aber ich sehe es auch irgendwie nicht bei meinen Bundesbrüdern und der Anspruch und die Realität, die sind nicht deckungsgleich und dann auch gar keinen Bock haben und dann den Bund erst recht halt verlassen, weil die, die Gegebenheiten sich halt geändert haben. Das ist halt auch so ein Punkt, ne?
Auch für die innere Integration, ne? Alter Herr war ein paar Jahre nicht da, kommt zurück und sieht, das hat ja gar nichts mit zu tun, was mein Selbstverständnis dessen ist, was wir hier tun. Ja. Ein bisschen Kontinuität tut gar nicht schlecht. Also das heißt nicht, dass man stumpf in die gleiche Richtung läuft, bis man sich die Nase bricht, sondern reflektiert, aber halt eben behutsam da durch die Zeit geht.
Also es gibt so ein paar Punkte, die sind halt Leitplanken, an denen man sich halt orientieren muss. Und die muss man halt auch pflegen halt auch im Bund und nicht irgendwie optional darstellen und dann in der Beliebigkeit darauf hoffen, dass alles dann mit besonderem Eifer halt machen. Das wird eher das Gegenteil halt, glaube ich, sein.
Genau. Und ich bin auch fest der Überzeugung, das haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, wenn ich von den Ansprüchen runtergehe, egal in welcher Form das jetzt ist, ob das 4 Pflichtpartien und dann sagt man, ach, wir machen nur noch 2, wird sich schon ausgehen, ist genau das falsche Zeichen, wenn man sich dadurch irgendwie mehr Mitglieder erhofft.
Das wird nicht der Fall sein. Das ist schwierig. Das ist halt, entweder mändelt man das so lange aus, bis man die Jungs halt hat, in der Hoffnung, dass die dann halt gute nachziehen, aber es ist halt schwierig. Ich glaube, das ist eine der größten Schwierigkeiten, die Verbindungen haben. Also immer, also genau die, weil es ist ja auch immer so, das ist ja auch keine Garantie, dass jetzt, wenn du mal 2, 3 Generationen hast, die richtig, richtig geil sind, dass das immer so bleibt. Es gibt immer ein Auf und Ab. Also das beobachtest du halt ständig. Und ich glaube, da machen die Kösener, glaube ich, einen ziemlich guten Job. Also, dass die das halt so konstant halten, um nochmal den Bogen zu schlagen. Also, es ist ja auch so, die weißen Chors sind halt auch sehr stark, weil die halt auch, sagen wir mal, aus dem gleichen Pool halt fischen. Vor allem, weil es dann Familientradition ist. Das Aktivsein ist, glaube ich, dann auch auf 4 Semester beschränkt und so weiter. Die sind auch nicht so stark, glaube ich, wie ich das gehört habe, in das Kösener Geschehen halt eingebunden. Da hast du halt auch einen gehobenen, elitären Background der Leute, die eine ähnliche Sozialisierung durchlaufen haben, vielleicht auch noch erhöhter Verwandtschaftsgrad halt vorhanden ist, die Sau rauslassen, ein paar Semester, aber dann sich fangen und dann woanders ihr Studium zu Ende machen und dann wieder, sagen wir mal, wie so eine Aktionskurve, die erst relativ ruhig ist, einmal richtig ausschlägt, dann wieder runtergeht und weitermachen. Aber so halten die am Leben und sind gut.
Und können dann auch die 4 Semester aktiven Zeit dann auch mit genügend Nachwuchs wieder ersetzen, ne? Dass halt niemand 12 Semester, 8 Semester da irgendwie aktiv sein muss und Chargen übernehmen muss.
Aber das ist ja nicht so, dass wir Leute, die nicht in einem weißen Chor sind, biologisch anders sind. Wir kriegen Kinder, meistens auch Söhne, in einem 50-50-Verhältnis statistisch gesehen, neben den Töchtern, dass da die Bünde vielleicht mal anfangen, Keilkarteien zu erstellen, wo die Söhne drin aufgeführt sind, wo halt auch die eigenen Bundesbrüder sich an die Nase fassen und versuchen, ihre Söhne an den Bund zu führen, dann hast du da eine ähnliche Dynamik.
Ja, und die 4 Semester, jetzt die Kadenz, muss ja gar nicht schlecht sein. Ne? Dann ist nach 4 Semestern noch das Zimmer leer und man kann noch mal weiterschauen.
Ja, absolut. Und ich meine, das Schöne ist halt auch vor allem dann für so eine Aktivitas, wenn du da 3, 4 Altherrensöhne hast, dessen Väter ja alle in dem Bund sind, hast du auch so ein bisschen so ein Hogwarts-Feeling. Ne? Ja, mein Papa war auch schon in Gryffindor. Ne, so.
mein Papa hat auch schon mal 3 Semester das Band verloren.
Und der Opa auch. Nee, aber das ist ja halt auch gerade so ein Punkt. Und das ist halt eher, ich finde halt so diese Dynastien findest du halt eher halt auch bei den Kösenern. Also ein Nachbar von mir, der hatte mir damals, also den habe ich dann auch mal auf einer Kneipe getroffen. Ich so, hey, was machst du denn hier? Und dann so, ja, ich bin hier und da aktiv. Und dann so, ach was. Und dann kam halt raus, dass der in 6., 7., nee, ich glaube in 7. Generation, glaube ich, aktiv war. Und das ist hat er erzählt, ja, seine Cousins sind in einem anderen Chor, auch halt immer so 6, 7 Generationen. Und das ist halt auch cool. Das ist halt so, das ist halt dieses Chor oder diese Verbindung. Nicht einfach irgendeine Verbindung, die du dich mal angeschlossen hast, sondern die ist auch noch ultra krass mit deiner Familiengeschichte halt verbunden. Und dann hast du dann da nochmal eine andere Betrachtungsebene, wenn du in die Ahnengalerie halt schaust und siehst, dass Papa, Opa, Uropa, Ururopa, Ururopa und so weiter halt dort hängen. Dann hast du nochmal einen anderen Anspruch an dich selbst, weil du diesen Bund, glaube ich, auch nicht so leicht verlassen würdest.
Ja, und ich glaube auch, dass der Bund sich nicht so leicht durch die Zeit verändert. Also ich meine jetzt also völlig wegmeandert von dem, woher er kommt. Weil es eben auch eine Kontinuität der Köpfe auch dahinter gibt.
Ja, und ich glaube, das ist auch der nächste Punkt, woran wir arbeiten müssen, ist diese Balance zwischen einem traditionsbewahrenden Verein zu sein, aber halt gerade irgendwie aber auch doch so, ich würde jetzt nicht sagen progressiv, weil das, glaube ich, politisch die falschen Eindruck geben würde, aber der Zukunft zugewandt sein müssen. Also, dass wir trotzdem halt gerade die versprechenden Persönlichkeiten halt bei uns reinziehen und nicht nur dieses vielleicht mögliche Happening durch die Traditionspflege halt scheitern lassen, dass wir halt auch da offen sind. Also klar, die Traditionen müssen so bleiben, wie sie sind. Das ist auch, was ich in den Workshops immer sage. Es ist halt so, der Außenauftritt kann ganz anders sein zwischen dem, wie ihr euch darstellt und was in der Kneipe passiert, weil da wird nichts geändert. Da wird nichts an den Traditionen geändert. Aber diese Barrieren, die da sind, die ein junger Mensch halt sehen muss, die müssen vielleicht in der Außendarstellung halt ein bisschen so reduziert werden. Weil wenn er aktiv wird, kauft er den Rest ja auch mit.
Ja.
Also deswegen. Dann lassen wir uns zu unserem letzten Thema kommen, bevor wir heute auseinanderscheiden. Die erste Begegnung mit anderen Korpus. Wolltest du auch drüber sprechen?
Wollte. Ich überlege, ob ich überhaupt noch in der Lage bin, mich daran zu erinnern.
Also ich hatte es ja schon mal erzählt, meine erste Auswärtserfahrung, weil Düsseldorf ist ja jetzt nicht so gerade der große Bummelpunkt, den abgesehen innerhalb, also außerhalb von Düsseldorf bummeln, war auf dem M-Tag in Aachen, bei Alania Aachen, wo ich das erste Mal dann außerhalb vom Pockboden selber gesehen hatte. Und dann meinte ja mein Fuchsmajor, möchtest du bei den Burschenschaften weiter bummeln oder willst du dir mal die Chorstudenten angucken? Und ich habe natürlich gesagt, kannst du mal Chorstudenten angucken. Dann war ich erst bei einem Weinheimer Chor und dann war ich bei einem grünen Chor, also in die Autopreußen. Das war ein sehr interessantes Erlebnis, was ich dort hatte. Hat auch mal meinen Horizont auch erweitert. Ich bin als ein anderer Mensch aus dem Keller rausgekommen, als ich dort reingegangen bin. Aber als Bursch, das erste Mal habe ich bei Teutonia Aachen geklingelt. Das ist das erste Mal, du klingelst als Dreifarbiger und die Tür ging auf. Das war schön. Da war jetzt auch damals auch ein sehr enger Kontakt mit den Jungs. Also mit dem Ulle habe ich bis heute Kontakt.
Ihr macht doch zusammen auch das ein oder andere Meme.
Ja, da sollte es noch so eine Seite geben, von der ich mal gehört habe. Und das fand ich halt auch cool. Also das war dann halt auch relativ schnell natürlich dann ein burschenschaftlicher Kontakt, der dann halt den Schwerpunkt halt hatte.
Ich erinnere mich an eine Fahrt als Schüler. Da sind wir nach Heidelberg und waren dann mit 16, 17 vom Dönerladen, haben Döner gegessen und dann kamen ein paar andere Jungs ins Strip und haben gesagt, na Jungs, wollt ihr später noch auf ein Bierchen vorbeikommen? Ja, ja, machen wir gerne. Also, wer den Döner braucht ihr gar nicht zu Ende zu essen, behaltet ihr eh nicht bei euch. Und wir dann, nein, nein, wir sind schon 16, wir können. Da sind wir mit Anlauf gegen die Wand gelaufen.
Aber was war denn so dein Eindruck mit den anderen Bünden? Was haben die besser gemacht als der eigene Bund?
Guter Punkt. Reisen bildet, finde ich. Ja. Und wenn man nicht sieht, was jemand anderes, als junger Aktiver denkt man, der eigene Bund ist natürlich das Allerbeste auf der ganzen Welt. Ja. Dann sieht man zumindest Sachen, wo man sagt, das möchte ich bei uns nicht haben. Aber wenn man doch ehrlich zu sich selber ist und reflektiert, dann sieht man auch Sachen, die deutlich besser laufen. Mein ganz interessantes Erlebnis war bei Hilaritas Stuttgart, als ich durch den Eingangsbereich gehe und wir kommen hoch in den Vorraum der Kneipe und ich sage zu dem Kollegen, ihr habt aber einen schönen Kneipsaal und er sagt, wie, das ist der Flur. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die noch so eine Zeppelin-Wartungshalle daneben dran haben. Ja. Und auch das Paukmaterial, was bei uns da wirklich jeden Tag zerfleddert wurde. Mhm. Und dann sah ich dann 15, 20 Stulpen nebeneinander, wunderbar gepflegt, ne, richtig schwäbisch, ne, damit da auch nichts kaputt geht. Und wo ich echt dachte, boah, das geht auch anders. Mhm. Das sind so Sachen, die man dann lernt. Oder auch mal bei einer Kneipe, der Umgang miteinander. Mhm. Aber auch Sachen, wo man sagt, das kann ich mir für uns überhaupt nicht vorstellen. Küchenhygiene, das ich auf anderen Häusern gesehen habe, wo ich echt dachte, rückwärts wieder raus.
ADH-Gummi ist gegrüßt.
Ja, herzliche Grüße gehen raus. Da kann man immer was lernen. Ob es professionalisiert, wie ziehe ich eine Veranstaltung durch? Mhm. Oder wie plane ich etwas? Da geht jetzt noch nicht mal um die Tradition. Ne? Die kann man auch reflektieren, aber da würde ich jetzt eher nicht beliebig durchgehen. Wir hatten dann unter anderem gesehen, Veranstaltungen mit weißen Tischdecken und anständigen Essen. Das hatten wir in der Form, in der Generation so anfangs nicht gemacht. Mhm. Und dann haben wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir Tage in der Küche verbracht. Ich weiß noch, meine Mutter hat Knochen gekauft und daraus tagelang im Backofen die geröstet und daraus eine Soße gemacht. Und dann gab es eine Wildsau, die wir immer Anfang Januar einmal angrillen. Das war ein wunderschönes Essen, mhm, irgendwie auch inspiriert von Fahrten, wo wir woanders waren, bei anderen Veranstaltungen. Und das dann eben auch ein bisschen nachgemacht haben, inspiriert wurden. Ne?
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Also kann man festhalten, der eigene Bund ist immer der geilste Bund, aber ein paar Sachen kann man von den anderen auch lernen.
Würde ich niemals offen zugeben, aber ja, natürlich. Also es ist natürlich so, ja. Reisen bildet.
Also, was können andere Bünde besser ist, ja, vielleicht von denen halt lernen, offener auf andere Bünde zuzugehen. Nicht direkt immer in Schubladen denken, finde ich, ist wichtig. Das war auch so mein erster Besuch damals, da war ich Fuchs. Das war bei Burgundia Leipzig-Düsseldorf. Und das war so bei uns damals dann, wurde dann gesagt, das ist der Feind. Wir gehen an einen Tisch und bleiben unter uns. Ne? Cocktailparty war das. Wir werden natürlich mit dem einen oder anderen sprechen, aber ja. Das Ende vom Lied war, wir sind dann rübergegangen zu denen, Burgundia. Es war eine Cocktailparty. Die Jungs hatten alle Smoking oder dunklen Anzug an, aber Stilkonvention gewahrt. Da war keiner irgendwie mit einem roten Hemd dazwischen oder sonst wie. Und die Mädels, das waren die Mädels aus dem Yachtclub da. Und mein Eindruck war so, ja, ne? Genau wie sie gesagt haben, ne? Volles Haus. Mega geile, dicke Party. Und du denkst ja eigentlich so, du kennst die, also die kennen dich eigentlich nicht. Aber jetzt soll ich irgendwie so institutionell böse zu denen sein. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Von der ersten Stunde an nicht. Ich habe mich sofort mit denen gut verstanden und nett unterhalten. Und das war für mich auch ein entscheidender Punkt, der wahrscheinlich auch dazu bei mir geführt hat, dass ich diesen sehr interkooperativen Weg hier auch gegangen bin. Weil ich halt gelernt habe, so geil, hätten wir eine Cocktailparty zu dem Zeitpunkt ADH bei uns gemacht, hätten wir mit 5 Mann da gesessen. Und uns geärgert, dass keiner kommt und das sind die anderen schuld gewesen, dass da verhindert wird, dass wir da hingehen, dass die Leute zu uns kommen. Nee, war Bullshit. Hätten wir also, und die hatten halt ihre Party und das war cool und das waren coole Jungs. Und die Generation damals, also von denen ich da jetzt spreche, die haben auch ihr Studium extrem krass abgeschlossen und da ist aus fast jedem auch was geworden, so wie ich das gehört habe. Und das war beeindruckend. Ne? Und das war etwas, wo ich mir direkt gedacht habe, so, das müssen wir von denen lernen. Wir müssen Partys haben, wo wir die matchen. Ne? Mhm. Und das war halt so ein Punkt. Und auch eingestehen, dass wenn etwas besser läuft, dass man halt es sagt und guckt, dass man es umwendet.
Ja, definitiv. Und die haben dich mit deinem roten Hemd nicht rausgeworfen?
Nee, das waren diese Kunstleder-Anzugsschuhe, die vorne so viereckig zugespitzt waren.
Und eine Holzkrawatte.
Die ich für 12,90 Euro hatte. Und genau das Problem war meine Polyester-Krawatte, die ist die ganze Zeit immer abgestanden und ich konnte die nicht runterdrücken. Also selbst wenn ich sie gebogen habe, war es nicht drin. Das Problem war halt, das war ein Draht drin und mit diesem Anklappmechanismus hier oben im Kragen ging das nicht.
Ich sehe es vor mir und das Primark-Schild hängt noch aus dem Anzug raus.
Vielleicht war es auch so ein bisschen die Rasur, die ich da hatte, dass die Haare ein bisschen kurz an den Seiten und den Ohrring, den ich da mit hatte. Das war dann vielleicht auch so ein Punkt. Und dann vielleicht wirklich das Bordeaux-rote Hemd mit der schwarzen Krawatte oder beziehungsweise, nee, ich hatte da eine türkise Krawatte an. Vielleicht war das einfach, hat das einfach nicht gepasst.
Na, stark.
Und ich habe auch in dem Abend auch gelernt, dass du halt so einem Anzug keine Tennissocken anziehst.
Ist halt, hättest du alles nicht reflektiert, wärst du zu Hause geblieben.
Definitiv. Und die haben auch direkt gesehen, dass es der Anzug war, den ich auch schon mal bei meiner Konfirmation anhatte.
Als du 30 Kilo leichter warst.
Ja, weil das Gute war, da ist einem Bier umgekippt versehentlich und dann ist das auf den Anzug drauf und ich hatte das Plastik, kein Problem, das kriegt man.
Alles abgeperlt.
Ja, sehr gut. Es war aber auch klar, es ist ja wärmer, wo man dann geschwitzt hat mit dem Alkohol und dem Plastik und dem Schweißgeruch. Das war dann, da musste ich gehen.
Ist auch praktisch, wenn er durch Bier nass geworden ist, dann fängt er nicht bei jedem Feuer, bei jedem Funken direkt an zu brennen. Ne?
Ich habe mich sicherer gefühlt auf jeden Fall. Und das Bier hat ja nicht so einen Alkoholgehalt, dass das dann auch direkt brennt. Ne? Zwei Feuerzangen wurde es, das dann wieder eine andere Geschichte mit dem Rum und 54%. Aber naja, so ist das. Aber das Coole war, meine Anzughose, die hatte auch so Cargo-Seitentaschen. Da konnte ich dann mein Taschenmesser und
eine Utility-Hose.
Mein Umhängebeutel, den ich als Tasche, also als Portemonnaie hatte, dann mal da reintun. Ja, so ist das. Wie ist das denn bei dir? Du hast ja auch angefangen, in der Verbindung dann nicht mehr nur T-Shirt und Zipper-Hoodie zu tragen.
Gute Frage. Hab einfach Chinos und Hemden und da muss ich mir keine Gedanken machen.
Was habe ich aber auch beobachtet oft, ne? Diese Jungs, die mit Billig-Jeans und Billig-T-Shirt aktiv geworden sind. Ein Semester liefen sie dann später nur noch mit Segelschuhe, Chino und halt den Button-Down rum.
Ja, der Mensch ist wahnsinnig gut, sich anzupassen. Und
richtige Menschen geworden.
Richtig. Wir kriegen auch den letzten Bob fertig für den Vorstandsjob. Ja. Und ich glaube, dass auch sehr viele gelernt haben, also viel mitgenommen haben aus ihrer aktiven Zeit, nicht nur auf Konventen zu streiten und sich in die Haare zu bekommen und danach wieder zu vertragen oder auch mal echte Toleranz zu lernen im Sinne von, ich stehe jetzt hier mit jemandem zusammen, mit dem ich fundamental unterschiedlicher Meinung bin, aber wir stehen jetzt zusammen und beide springen über ihren Schatten. Aber halt eben auch oberflächlichere Sachen wie Kleidung, Benimm. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Jeder hat irgendwo vielleicht noch was zu lernen und da kann man durchaus was mitnehmen. Und ja. Wenn es um Cocktailparty des örtlichen CV?
Mhm.
Ja.
Gut. Ich denke mal, für heute haben wir es geschafft. Wir haben, glaube ich, das Thema gut erschöpft.
Das Thema und uns.
Ich hoffe, wir konnten uns da positiv äußern und haben keinen allzu groß auf den Fuß rumgetreten. Ja. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.